Ihr Lieben, Ostern ist vorbei. Eine blasse Erinnerung vor dem letzten Schneegestöber. War da was? Auferstehung? Hoffnung auf ein Leben in der Freiheit der Kinder Gottes? Später vielleicht. Jetzt ist erstmal wieder Alltag. Der elende Corona-Alltag und immer noch kein Licht am Ende des Tunnels. Verändert hat sich nichts durch Ostern. Also was tun, weitermachen, irgendwie die Zähne zusammenbeißen und durch. Spazieren gehen am Neckar, in den Weinbergen oder am Breitenauer See, der nur noch eine Pfütze ist. Frische Luft und Bewegung, das ist wichtig, das ist gut. Weiterarbeiten im Homeoffice oder im Betrieb, in der Schule. Hoffen auf bessere Zeiten. Und der Auferstandene, wo ist der dabei? Ja, der ist auch irgendwie da und irgendwie auch nicht. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, hat Jesus zu Thomas gesagt, dem man den Ungläubigen genannt hat. Dann ist er wieder verschwunden und hat seine Jünger alleine gelassen. In Jerusalem, in der gefährlichen Großstadt, weit weg von zu Hause, von Galiläa. Was sollten sie da noch? Jetzt. Da passiert doch nichts mehr. Das haben sie sich wohl gedacht. Keine endzeitliche Schlacht zwischen dem römischen Heer und den himmlischen Heerscharen. Keine Krönungsfeier des Davidsohnes aus Bethlehem. Die Schreckensherrschaft der fremden Heiden, sie geht einfach weiter. Die lassen das Land weiter ausbluten, ersticken alle Hoffnung im Keim. Bloß weg aus diesem Ort, raus aufs Land, nach Galiläa, an den fischreichen See Genezareth. Verarbeiten, was da passiert ist. Wer kann das fassen? Wie Jesus sich einfach so widerstandslos festnehmen ließ vor ein paar Tagen. Wie man ihn gegeißelt hat und er seinen Mund nicht auftat. Wie er nicht einmal versucht hat, sich zu verteidigen, obwohl er doch wusste, was die machen mit solchen wie ihm. Wie sie ihn gekreuzigt haben, wie einen Schwerverbrecher, wie 1000 andere Schwerverbrecher. Und wie der Himmel sich verdunkelt hat, dann zur Mittagszeit und die Erde gebebt hat. Ja, und dann ist er doch gestorben und nicht vom Kreuz gestiegen, wie viele vielleicht bis zuletzt gehofft haben. Sie haben ihn in ein Grab gelegt und es verschlossen, wie geschockt sie waren damals. Ja, damals, so hört es sich an und das war doch gerade erst. Und dann am Sonntagmorgen die Frauen, die angerannt kamen und riefen, das Grab ist leer. Unvorstellbar, aber sie sind selber hingelaufen und haben gesehen, der Rollstein ist weg und da liegen die Binden, mit denen sie den Toten umwickelt hatten. Und dann ist er welchen erschienen und anderen auch noch. Mehrmals ist er zu ihnen gekommen, zu den Jüngern und hat sogar mit ihnen gegessen. Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Wer hätte das für möglich gehalten? Ja, er hat das immer wieder mal angekündigt, aber das klang zu fantastisch damals. Auferweckt. Naja, auch das war eine schöne Zeit, aber diese Erscheinung ging dann auch wieder vorbei. Und jetzt müssen sie ohne ihn weitermachen. Ja, weitermachen mit was denn eigentlich? Weitermachen. Wer könnte so predigen wie er? Wer könnte Menschen so begegnen wie er? Mit dem Heilen ist das ja nicht nur einmal in die Hose gegangen und den Dämonen. Am besten man legt diese Jesus-Episode zu den Akten und lebt sein altes Leben einfach weiter. Ich lese aus Johannes 21 die Verse 1 bis 14. Danach zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und er zeigte sich so: Simon Petrus und Thomas, der Didymus genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren beisammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot und fingen nichts in der Nacht. Als es aber schon gegen Morgen ging, trat Jesus ans Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Da sagte Jesus zu ihnen: Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum Essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagt zu ihnen: werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet einen guten Fang machen. Da warfen sie es aus und vor lauter Fischen vermochten sie es nicht mehr einzuziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, legte er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie nun an Land kamen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus sagt zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus aus dem Wasser und zog das Netz an Land, voll von großen Fischen, 153. Und obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. Jesus sagt zu ihnen, kommt und esst. Keiner von den Jüngern aber wagte ihn auszuforschen. Wer bist du? Sie wussten ja, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, seit er von den Toten auferweckt worden war. Sieben Männer gehen eine Woche nach Ostern zum See. Vertraute Umgebung, hier hatte Jesus vier von ihnen angesprochen und sie eingeladen, mitzugehen vor einer halben Ewigkeit. Da sind sie wieder, um Erfahrungen reicher, um Illusionen ärmer. Ostern ist vorbei, eine blasse Erinnerung vor der letzten Pilgerreise. War da was? Auferstehung? Hoffnung auf ein Leben in der Freiheit der Kinder Gottes? Später vielleicht. Jetzt ist wieder Alltag, der elende Besatzungsalltag und immer noch kein Licht am Ende des Tunnels. Verändert hat sich nichts durch Ostern. Also was tun? Weitermachen. Irgendwie die Zähne zusammenbeißen und durch. Spazieren gehen am Jordan, in den Bergen oder am See von Tiberias. Frische Luft und Bewegung sind wichtig, sind gut. Weiterarbeiten im gelernten Beruf, hoffen auf bessere Zeiten. Und der Auferstandene, wo ist der dabei? Ja, der ist auch irgendwie da und irgendwie auch nicht. Einer muss den Anfang machen. Petrus ist das nie schwer gefallen. Ich gehe fischen, sagt er. Das kann ich und was anderes geht gerade sowieso nicht. Und die anderen, ja, die finden das gut. Wenn einer eine Idee hat, finden da immer andere das gut und machen mit. Was sollen sie auch sonst machen? Also schieben sie das Boot zusammen ins Wasser, stoßen ab vom Ufer und fahren hinaus auf den See. Sie wissen, was da zu tun ist. Sie haben es immer wieder gemacht. Zwar lange jetzt nicht, aber das sitzt alles noch. Rudern, Segel setzen, Netze auswerfen, alles vertraute Handgriffe, tausendmal gemacht. Und doch, irgendwas fehlt. Da dümpeln sie auf dem schwarzen See und es regt sich nichts in ihren Netzen. Kein einziger Fisch verirrt sich zu ihnen. Sie fischen im Trüben, ja, wie viele von uns auch. Wir fischen nach guten Nachrichten gerade, nach sinkenden Zahlen, nach einem Impftermin vielleicht, nach einer Urlaubsreise, nach Kontakten, nach dem Leben, das wir einmal hatten, und vieles ist vergebens. Wir sitzen alle im selben Boot und es ist Nacht. Da dümpeln wir nun eine Woche nach Ostern vor uns hin und es fehlt irgendwas. Wir tun, was wir können. Wir machen unsere Arbeit, die vielen vertrauten Handgriffe wieder und wieder. Aber um uns ist Nebel und unter uns gähnt ein kalter Abgrund. Im Morgengrauen steht Jesus am Ufer und sieht, wie die sieben Männer schlecht gelaunt und übermüdet ihre leeren Netze einholen. Er sieht die Ratlosigkeit in ihren Gesichtern, die Enttäuschung in ihren Augen. Was machen sie da bloß? Ist das alles, was sie jetzt können, nach all dem, was sie erlebt haben mit Jesus? Fällt ihnen nichts Besseres ein als das tägliche Einerlei, nachdem sie so lange mit Jesus gegangen sind, seine Reden gehört haben, seine Heilungen, seine Wunder erlebt haben, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, das Brot gebrochen hat, vor dem schwarzen Tag, an dem er nach kurzem Prozess am Kreuz der Römer starb. Und vor allem, nachdem Gott seine unfassbare Macht an ihm gezeigt hat, nachdem er ihn auferweckt hat und ihnen erschienen ist, nichts Besseres als Fischen? Ja, seine Wunden hat er ihnen gezeigt. Er hat mit ihnen gegessen, ließ sich sogar anfassen von ihnen. Aber das war alles am Ort ihres Traumas in Jerusalem. Das ist so weit weg von dem alltäglich Vertrauten. Das ist alles sowieso so weit weg nach der Rückkehr nach Galiläa, wie aus einem anderen Universum. Aber Jesus macht ihnen keine Vorwürfe vom Ufer her. Überhaupt nicht. Es jammert ihn um sie, wahrscheinlich, so wie es ihn immer gejammert hat um die Menschen, ja, die im Trüben fischen, mit sich nichts anzufangen wissen, nicht weiter wissen. Es jammert ihn um sie, wie sie da sitzen, im Dunkeln und nichts haben, von dem sie leben können. Sie sehen ein bisschen aus wie eine Horde kleiner Jungs, die irgendwie den Spaß verloren haben. Und Jesus ruft ihnen zu: Kinder, habt ihr keinen Fisch zum Essen? Mitten rein in die Wunde. Nein, sie haben nicht mal eine geistreiche Antwort auf Lager. Zu müde, einfach nur: Nein, wir haben nichts. Aber Jesus lässt nicht locker. Er gibt ihnen eine verrückte Anweisung. Jetzt im Morgengrauen, wo die Fische sich zurückziehen in tiefere Gründe, jetzt sollen sie noch einmal die Netze auswerfen auf der rechten Seite, als würde das einen Unterschied machen. Es ist, als wollte er ihnen sagen: Wenn ihr schon nichts anderes tun könnt als das, was ihr immer schon getan habt, dann macht es doch wenigstens einmal anders als bisher. Hört mal auf den Rat eines Außenstehenden. Tut es mal mit der anderen Gehirnhälfte, aus dem Bauch heraus, was ihr immer so gut durchdacht habt. Oder mal mit vollem Bewusstsein, was ihr immer so intuitiv macht. Schaut mal, ob sich dadurch nicht etwas verändert. Wenn ein Fachfremder einen Vorschlag macht, dann finden das die Fachleute nicht immer gut. Aber irgendetwas ist an diesem Fremden, das sie überzeugt, es so zu machen, wie er es gesagt hat. Sie tun es und fangen tatsächlich Fische, viele Fische. So viele, dass sie noch einmal alle Kraft aufwenden müssen, um sie nicht zu verlieren. Da sagt der Lieblingsjünger, was alle vielleicht bei sich denken oder noch nicht einmal zu denken wagen: Es ist der Herr. Und wieder ist es Petrus, der die Initiative ergreift. Nicht so ganz durchdacht wirkt das, was er da tut. Als würden zwei Impulse in ihm zusammenlaufen. Um die 100 Meter zum Ufer schneller zurücklegen zu können, wirft er sich ins Wasser und schwimmt. Aber vorher zieht er sich nicht aus, nein, er ist schon ausgezogen und zieht sich sein schweres Obergewand wieder an, das ihn eigentlich doch runterziehen muss. Er wollte seinem Freund und Lehrer wohl nicht nackt gegenübertreten. Und war er nicht auch eigentlich Nichtschwimmer? Warum sonst musste Jesus ihn retten, als seine Versuche, auf dem Wasser zu gehen, so gescheitert sind, so kläglich? Naja, vielleicht ist es da nicht mehr so tief. Er macht wirklich mal was anders als sonst. Das kann man auf jeden Fall sagen. Die anderen, die bekommen den Fang nicht ins Boot hinein. Und sie ziehen das volle Netz hinter dem Boot her an Land. Und sie rudern so schnell wie es geht, Petrus hinterher. Und da steht er, der Auferstandene, am Kohlenfeuer. Und er brät schon Fische für sie. Und Brot hat er auch. Jesus ist tatsächlich mit ihnen gekommen nach Galiläa, in ihren Alltag. Hatte er das nicht gesagt oder der Engel? Auch im Alltag ist er bei ihnen. Auch eine Woche nach Ostern noch. Er sieht sie in ihrem gewohnten Tun. Er spricht hinein in ihr Berufsleben. Er gibt ihnen zu essen und wärmt sie. Das Frühstück im Morgengrauen erinnert sie, dass er derselbe ist wie damals, als sie den vielen tausend Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen ja so eine große Freude beschert haben, sie satt gekriegt haben, so ein Wunder miteinander erlebt haben. Derselbe, der ihnen vor 10 Tagen das Brot gebrochen hat, er ist da, jetzt und hier in ihrem Zuhause. Und wie ist das mit uns? Ich glaube, dass Jesus auch am Ufer unseres Lebens steht und sieht, wie wir uns abmühen mit dem Homeoffice, dem Homeschooling, mit der Langeweile, mit der ewigen Wiederkehr desgleichen, mit der Überforderung. Jesus ist da und ruft uns zu: Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum Essen? So fragt er aus dem Nebel all die, die müde und abgekämpft ihre leeren Netze einholen, denen ihr Leben so trostlos und vergeblich vorkommt. Macht doch einmal anders, was ihr da macht, Tag ein, Tag aus. Das Boot, in dem wir alle gemeinsam sitzen gerade, das hat noch eine andere Seite, die ihr vielleicht gar nicht im Blick habt. Werft die Netze noch einmal dort aus, wo ihr es nie gemacht habt, zu einer Zeit, die euch unpassend vorkommt. Macht mal aus dem Bauch heraus, was ihr immer total durchgeplant habt, oder mit voller Aufmerksamkeit, was euch schon zur Routine geworden ist. Ihr werdet einen Unterschied bemerken. Ihr werdet erkennen, dass der Auferstandene da ist und euch Impulse gibt, vom Ufer aus. Solche Impulse, da wartet er auf uns im Morgengrauen. Er macht es uns warm und er hat eine Stärkung für uns, für den Tag, ja, für ein ganzes Leben. Auch jetzt tut er das, eine Woche nach Ostern, mitten im Hin und Her zwischen Öffnung und Lockdown, zwischen Hoffnung und Resignation. Er kennt unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Nähe, nach dem Leben in seiner ganzen Fülle, nach allen 153 Arten Fisch im See. Da am Ufer lädt Jesus seine Jünger ein: Kommt und esst von seinem Brot und Fisch und von ihrem Fang. Und dann bricht er ihnen das Brot wie früher und er gibt es ihnen, während sie im Kreis rund um das Feuer sitzen, während sie wieder lachen und nicht fassen können, dass er, was da gerade geschieht, dass er wieder da ist, bei ihnen, immer noch eine Woche nach Ostern, dass er sich das dritte Mal gezeigt hat, dass er wahrhaftig auferstanden ist und bei ihnen bleibt, alle Tage bis an der Weltende, auch im tristen Alltag. So sitzen sie da und verstehen langsam, was Ostern bedeutet. Und langsam geht über dem See die Sonne auf. Amen.